Also heute das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wie es uns in 2. Mose Kapitel 20 im 14. Vers aufgeschrieben ist. Die Gebote werden ja eingeleitet mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und heute, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt viel Wunderschönes zu sehen in unserem Land und auf der weiten Welt. Gerade wenn viele Menschen Urlaub machen, bekommen sie viel zu sehen von dieser schönen Schöpfung. So wie Gott alles wunderbar gemacht hat. Und ich denke, wir dürfen über all den Problemen, die mit Umweltverschmutzung und all diese Dinge, die ich jetzt nicht aufzählen will, im Einzelnen, die wir alle genug kennen, uns den Blick nicht verbauen lassen für das Schöne, das Gott geschaffen hat. Dass wir etwas wahrnehmen von seiner Schöpferkraft, von seiner Weisheit, von seiner Allmacht, von seiner Liebe, von seiner Güte und von seiner Barmherzigkeit. Und so hat Gott auch die Ehe geschaffen. Und er hat sie wunderbar gemacht. Und wir werden nachher von ihr noch lesen, auch im ersten Buch Mose aus dem Schöpfungsbericht. Und als Ergebnis der gesamten Schöpfung, einschließlich der Erschaffung von Mann und Frau, und der Stiftung der Ehe kam Gott bei seiner Beobachtung zu dem einhelligen Urteil, siehe, es war alles sehr gut. Nicht nur gut, sondern es war alles sehr gut. Großartig, wie Gott nicht nur einen Plan entworfen hat, der großartig war, sondern wie er ihn auch hinausgeführt hat. So dass nach Fertigstellung das Urteil lauten durfte, es war alles sehr gut. Aber dann kam der Fall in die Sünde, dass der Mensch sein Misstrauen gegenüber Gott ausdrückte und sein Leben in die eigene Hand nahm. Und das betraf alle Gebiete des Lebens, auch das Gebiet der Ehe. Und seit dieses geschehen ist, gibt es auf allen Gebieten vielerlei Nöte und Schwierigkeiten und Sorgen und auch Sünde und Schuld. Und bestimmt nicht zuletzt auf dem Gebiet der Ehe und der Familie. Und wenn wir heute über dieses Gebot sprechen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht Ehe brechen, dann kann es nur aus einer tiefen Betroffenheit, aus einem tiefen Mitleiden heraus geschehen mit vielen Menschen, die an dieser Stelle große Verwundungen haben, vielleicht lange zurückliegend, vielleicht aber auch erst seit kurzem oder man ist mittendrin in großen Problemen und Schwierigkeiten. Und Gott, der uns dieses Gebot in so eindeutiger Weise gibt, der will uns auch Helfer sein. Er will noch mehr. Er will Heiler sein. Er will uns wirklich als der große Helfer und Seelsorger begegnen, wenn wir über dieses Gebot sprechen. Und wenn ich so positiv begonnen habe, dann meine ich, hat im Blick auf die Ehe der Dichter Nikolaus Lenau doch recht, wenn er in seinen Sonetten Einsamkeit formuliert, die ganze Welt ist zum Verzweifeln traurig. Und das hebt das Erste, was ich positiv sagte, meine ich nicht auf. Das ist ein ergreifendes Wort, die ganze Welt ist zum Verzweifeln traurig. Das Schlimme ist, dass dieser Mann auch im Blick auf das Thema Ehe recht hat. Da stehen etwa Kinder verzweifelt zwischen ihren Eltern, die sich den Rücken zugedreht haben und nun schreien, ihr müsst doch zusammenbleiben. Hier habe ich eine Zeitschrift. Da haben sich Mann und Frau den Rücken zugekehrt, sind ein bisschen voneinander abgerückt und dazwischen steht ein Kind. Und dieses Kind versucht jetzt, diese beiden Eltern zusammenzuhalten, weil es merkt, ich selbst werde einer Zerreißprobe ausgesetzt. Sie drehen sich den Rücken zu und das Kind schreit, ihr müsst zusammenbleiben. Oder auf der Innenseite dieser Zeitung steht ein kurzer Artikel überschrieben, mich mag niemand mehr. Deshalb nahm sich die 16-Jährige das Leben. Und dann heißt es in diesem Artikel, die seit einigen Tagen vermisste Gymnasiastin Karin L., 16 Jahre alt, wurde bei einer Suchaktion tot im Wald gefunden. Ein Verbrechen scheidet endgültig aus. Die Sektion ergab, dass sich das Mädchen mit Schlaftabletten vergiftet hatte. Über den Beweggrund gab ein Abschiedsbrief Auskunft, den man jetzt in der Wohnung des Mädchens aufgefunden hat. Erschütternde Anklage, meine Eltern sind geschieden. Meiner Mutter ist das Sorgerecht übertragen. Möchte ich mich mit ihr aussprechen, dann schimpft sie über meinen Vater. Er sei an dem ganzen Unglück schuld. Gehe ich zu meinem Vater, dann sagt er, mach das mit deiner Mutter aus. Sie hat das Sorgerecht. Mich mag niemand mehr. Und so nahm sie sich das Leben. Und wenn wir uns die Statistik der Scheidungen in unserem Land ansehen, dann haben wir etwa in unserem ganzen deutschen Land etwa 180.000 Scheidungen im Jahr. Das sind 360.000 Ehegatten, die davon zunächst einmal betroffen sind. Und wenn man im Schnitt nur 1 bis 2 Kinder hinzuzählt, die unmittelbar mit betroffen sind, nur bei einem Kind sind das nochmal 180.000 Kinder, die häufig zu seelischen Flüchtlingen werden und mit all der Problematik nicht mehr zurechtkommen können, die sich daraus ergibt, ohne all die anderen Mitbetroffenen, die Eltern dieser geschiedenen Leute, die oft sehr stark darunter zu leiden haben und andere. Und das alles können wir nur mit einer tiefen Betroffenheit sagen, sicher nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil dahinter unglaublich viel Not und Elend steckt. Nun gibt es eine Hilfe, die vor allen Dingen von Jesus Christus ausgeht. Und das Erschütternde ist, dass die meisten Menschen die Hilfe, die von Jesus ausgeht, in diese Not hinein nicht wollen. Wenn sie Hilfe suchen, suchen sie an anderen Stellen Hilfe und dagegen will ich auch gar nichts sagen, aber die durchgreifendste Hilfe der Menschen in diesen Nöten kann nur von Jesus Christus kommen. Aber es stimmt immer noch der Satz, der ausgesprochen werden musste, als Jesus auf diese Erde kam, dass er in sein Eigentum kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und als Begründung wird gesagt, die Menschen liebten die Finsternis, nämlich das Leben ohne Gott, mehr als das Licht, nämlich das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist die tiefste Wurzel und die tiefste Ursache für dieses große Elend, in dem wir uns heute befinden. Ein Beispiel. Mit 18 Jahren träumte sie von einer glücklichen Ehe, Kindern und einer harmonischen Familie. Doch es kam alles anders. Heute ist sie geschieden durch ihre eigene Schuld, weil sie ein Verhältnis mit einem Arbeitskollegen unterhielt. Jetzt lebt sie mit einem anderen Mann unverheiratet zusammen, mit getrennter Kasse, aber gemeinsamen Bett. Er ist nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein. Auf der Suche nach Glück ist sie nicht glücklich geworden. Ihre Angst und Verzweiflung wächst. 32 Jahre ist sie mittlerweile alt. In all den Jahren ist vieles kaputt gegangen. Aber der Traum und die Sehnsucht nach einer glücklichen Ehe mit Kindern und Familie ist noch nicht ganz erloschen. Wie sehr wünscht sie sich noch einmal von vorn anfangen zu können. Die Bilanz in der Mitte ihres Lebens aber ist erschütternd. Eine Scheidung, viele Verhältnisse mit irgendwelchen Männern, mehrmals abgetrieben, viele seelische Verwundungen und eine ausgebrannte Sexualität. Von den guten Gaben, die Gott ihr gab, hält sie nur noch die Trümmer in der Hand. Gibt es noch einmal einen neuen Anfang? Oder ist das Glück des Lebens für solch eine Person für immer vorbei? Gott will unser Glück, so haben wir das Thema für heute formuliert, zu diesem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Gott will unser Glück, auch in der Ehe. Und das will Gott immer noch, trotz vieler trauriger Ereignisse, die stattgefunden haben. Gott will unser Glück. Und ich will vorweg sagen, dass wir heute nur wirklich in heiliger Ehrfurcht vor Gott einige wenige Dinge ansprechen können, schon aus zeitlichen Gründen, die zu diesem Thema Ehe und du sollst nicht Ehe brechen gehören. Vieles muss einem persönlichen, seelsorglichen Gespräch und manchmal auch einer längerfristigen Beratung vorbehalten bleiben. Und dazu lade ich auch jetzt schon herzlich ein. Und ein zweites will ich auch vorweg noch sagen, dass nach Aussagen der Bibel der Stand der Ehe nicht die einzige von Gott gewollte Lebensform ist. Denn wenn man über Ehe spricht, sagen sich immer die ledigen Leute, wo komme ich denn nun vor? Da bin ich ja heute in dieser Thematik ganz ausgegrenzt gewesen. Und bin ich denn nur ein halber Mensch? Kann ich nur ein ganzer Mensch innerhalb der Ehe sein? Und ich weiß, dass hier viel Not liegt. Dass es Berufungen zur Ehelosigkeit gibt und dass Menschen unter dieser Berufung nicht leiden und dass sie darin ihre Erfüllung finden, in ihrem Alleinsein. Und dass sie wirklich mit Paulus sprechen können aus 1. Korinther 7, dass sie die Gabe der Ehelosigkeit bekommen haben. Das gibt es. So wie es die Gabe der Ehe gibt, gibt es von Gott auch eine Gabe der Ehelosigkeit. Ich weiß aber zugleich, dass andere, die allein sind, unter ihrem Alleinsein leiden und von sich nicht sagen können, die Gabe der Ehelosigkeit bekommen zu haben. Und dass sich schon ein jahrelanger Leidensweg vielleicht durch ihr Leben hindurchzieht. Und sie brauchen auch Hilfe und Wegweisung, vielleicht auch Seelsorge und Gebet. Nur ist das heute nicht mein Thema. Und da bitte ich diese Leute herzlich um Verständnis, wenn ich das jetzt nicht weiter verfolge anhand dieses Gebotes, du sollst nicht Ehe brechen. Aber das sollte nicht untergegangen sein. Das sollte gehört werden, weil das ein wichtiges Thema ist. Aber schauen wir uns jetzt dieses Thema ein wenig näher an. Gott will unser Glück. Was dachte sich Gott eigentlich, als er am Anfang der Schöpfung dann auch Mann und Frau erschuf am 6. Schöpfungstag und dann Mann und Frau zusammenführte? Da heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1, Vers 27. Und im 2. Kapitel, Vers 18, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und sie werden ein Fleisch sein. Da ist zunächst einmal ganz deutlich, dass die Ehe eine Stiftung Gottes ist. Dass nicht im Lauf der Geschichte der Menschheit sich irgendwann einmal Menschen zusammengesetzt hätten und hätten die Ehe erfunden und hätten gedacht, es wäre eigentlich ganz gut, eine Eheeinrichtung zu stiften. So ist es nicht gewesen. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung, kein menschliches Zweckbündnis, sondern sie ist eine Stiftung Gottes. Und darum ist jeglicher Angriff auf die Ehe auch ein Angriff auf Gott selbst, der die Ehe geschaffen und gewollt hat. Und deswegen stellen wir fest, dass die Ehe auch bei fast allen Völkern ein sehr hohes und durch strenge Bestrafung geschütztes Gut ist. Und diese Stiftung Gottes ist gedacht für ein Leben lang, wie es dann auch formuliert wird, bis dass der Tod euch scheidet. Und im Blick der Bibel ist nie ein unverbindliches, unverheiratetes, ungesetzliches Zusammenleben als Gleichstellung mit der Ehe. Wenn man einen Gang durch das Alte Testament macht und einen Gang durch das Neue Testament, dann gab es ganz eindeutige Regelungen, wann eine Ehe beginnt. Da musste ein Brautpreis bezahlt werden, zum Beispiel an den Brautvater. Dann begann eine Verlobungszeit. Dann wurde der Hochzeitstermin angesetzt und das alles vor der Öffentlichkeit. Das geschah nie, dass zwei Leute sich das Versprechen bei Nacht und Nebel gegeben hätten und dann zusammengezogen wären. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Sondern Ehe hat immer einen klar geordneten Rechtsstatus gehabt. Und das muss man überall mitsehen und mithören. Wer das einmal nachlesen will, der kann das zum Beispiel in dem Lexikon zur Bibel sehr eingehend unter dem Stichwort Ehe nachlesen. Dort ist das sehr schön in einigen Spalten zusammengefasst, die Belegstellen aus der Bibel dabei. Dort findet man das im Einzelnen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das noch näher zu begründen. Aber die Ehe ist eine Stiftung Gottes, eingebettet in die jeweilige Gesellschaft, in der man lebt. Und sehr häufig spricht die Bibel, dass ein Hausstand gegründet wurde, wenn von der Ehe die Rede ist. Da war ein neues Haus entstanden, sichtbar für die ganze Umgebung. Dann denke ich, dass Gott uns die Ehe gegeben hat zu einer Ergänzung, dass sich die Partner in der Ehe ergänzen, dass es zu einer Arbeitsgemeinschaft in der Ehe kommt und auch zu einer gewissen Erlösung aus der Einsamkeit. Und wie die Bibel auch sagt, dass der Mensch bewahrt wird vor einem Missbrauch der Geschlechtlichkeit. Gottes Wort hat immer eine positive Haltung zur Sexualität. Aber das Ausleben des sexuellen Verhaltens ist eingebettet in diesen Rahmen der festen Ehe. Nichts darüber hinaus. Nicht bei unverheirateten Zusammenleben oder durch Seitensprünge außerhalb der Ehe. Und drittens soll uns die Ehe befreien. Befreien auch von der Fesselung an das eigene Ich. Und sie bietet uns Menschen ein Übungsfeld der Hingabe an den anderen. Und ich glaube, dass das schon ein Stück Glück auf dieser Erde ist. Beschenkt werden durch die Hingabe, die wir erfahren vom anderen und die wir üben dürfen gegenüber dem Ehepartner. Dass hier wieder Nöte aufbrechen, dafür gibt es viele Beispiele. Ich will ein Beispiel anführen. Seit 6 Jahren ist die 28-Jährige verheiratet. Sie hat 3 Kinder, aber ihr Herz ist voller Bitterkeit gegen ihren Mann. Am liebsten würde sie aus der Ehe aussteigen, aber wo soll sie mit ihren 3 kleinen Kindern hin? Eigentlich hatte sie ihn gar nicht heiraten wollen, aber dann war ein Kind unterwegs. So gab sie seinem Drängen nach und ging den Bund fürs Leben mit ihm ein. Bis dass der Tod euch scheidet, dazu hatte sie am Traualtar ihr Ja gegeben. Aber jetzt? In ihrer Ehe klappt nichts mehr. Beständig gehen sie sich auf die Nerven, schreien einander an und hacken aufeinander ein. Menschlich und seelisch geht sie dabei zugrunde. Für sie ist die Ehe alles andere als ein Stück Himmel auf Erden. Es ist die Hölle. Und ihr Mann empfindet es genauso. Er leidet ebenfalls unsagbar und sieht keinen Ausweg mehr. Gibt es einen neuen Anfang für verzweifelte Ehegatten oder bleibt nur noch die Tragödie der Scheidung übrig? Für Christen werden sicher wichtige Weichen für eine dauerhafte Ehe vor der Heirat gestellt. Sicher auch für Nichtchristen. Aber davon will ich jetzt einmal nicht reden, sondern dass wichtige Weichenstellungen für Christen für eine dauerhafte Ehe vor der Ehe vorgenommen werden. Nämlich, es gilt, die Frage zu klären, wie steht er oder wie steht sie zu Gott und zu Jesus Christus. Gott will, dass ja nur, wenn schon einer Christ ist, er auch einen Christen heiratet. Oder wenn sie Christ ist, dass sie einen Christen heiratet. Ganz deutlich steht das beispielsweise im 6. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Da ist von ungleichen Jochgemeinschaften die Rede, die Gott nicht will. Sondern wenn ein Christ heiratet, bitte nur einen Christen. Ohne Ausnahme sagt das so Gottes Wort. 2. Frage. Für einen Christen, wie steht er oder wie steht sie zur christlichen Gemeinde? Das ist wichtig, dass ein Christ fest in einer christlichen Gemeinde verankert ist, verantwortlich dort mitarbeitet und kein undefinierbarer Randsiedler ist, weil das zu großen Spannungen führt. Wenn der eine Teil sich engagieren will und der andere Teil zwar sagt, ich habe Jesus lieb, aber mitarbeiten möchte ich nicht. Diese Ehe wird gleich einer Zerreißprobe unterzogen. 3. Frage, die auch für Christen zu klären ist. Wie steht es mit seinem oder ihrem sittlichen Leben? Sicher steht vieles unter der Vergebung Gottes. Aber wer vor der Ehe seinen Sexualtrieb nicht beherrschen konnte oder die Partner häufig wechselte, der wird nur selten in der Ehe sich auf Dauer anders verhalten. Die Beherrschung an dieser Stelle muss vor der Ehe auch gelernt und bewährt werden. Und es ist sehr gefährlich, auf gut Glück zu heiraten. Das wird sich schon alles wie von selbst in der Ehe ergeben. Was soll zum Beispiel passieren, wenn einer der Ehepartner über längere Zeit erkrankt ist und die geschlechtliche Gemeinschaft nicht stattfinden kann, wenn hier nicht Enthaltsamkeit eingeübt worden ist? Dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Ich will mit diesen Fragen, die vorher zu klären sind, Schluss machen. Es gibt sicher noch eine Reihe. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, dass auch die Dinge vor einer Ehe gründlich durchdacht, durchbetet und durchgesprochen werden müssen. Eine Hilfe kann etwa das Buch sein von Gerhard Naujokat, Drum prüfe, wer sich ewig bindet. 3. Hauptpunkt, Ehe ist Partnerschaft auf allen Gebieten des Lebens. Wir müssen uns doch darüber klar sein, dass Ehe nicht nur sexuell durch geschlechtliche Fehltritte gebrochen werden, So wenig eine Ehe nur und auch noch nicht einmal hauptsächlich aus einer Geschlechtsgemeinschaft besteht, so wenig besteht Ehebruch nur aus einem Seitensprung, so tragisch das auch ist. Es geht um viel mehr. Der bekannte Eheberater Dr. Gröger hat einmal von 5 Ringen einer Kette gesprochen, die zusammen eine Ehe umschließen. Und er hat gesagt, jeder dieser Ringe ist wichtig. Wird nur einer dieser Ringe aufgebogen oder zerbrochen, dann verliert diese Kette ihre bewahrende Kraft. Dann steht die Ehe vor dem Zerfall. Und dann hat er von folgenden 5 Ringen gesprochen. Der erste Ring ist die wirtschaftliche Gemeinschaft. Wie viel Sprengstoff liegt manchmal zwischen Ehegatten, wenn es ums Geld geht und um die Verteilung der Güter innerhalb der Ehe? Viel Spannungen entstehen, wenn dort Eheleute den Eindruck haben, hier sind meine Bedürfnisse nicht berücksichtigt worden, sondern der Partner sucht immer nur mit dem Geld seine Bedürfnisse zu stellen. Wie viel Bitterkeit entsteht, wenn ein Partner ohne Abstimmung und Erlaubnis des anderen allein über das Geld verfügt und der andere betteln muss, wenn er auch mal etwas haben will. Wenn das eine Vereinbarung ist zwischen den beiden, wo jeder von ganzem Herzen zustimmt, mag es sein. Aber wenn das sich so ergeben hat und der andere innerlich dagegen ist, dann ist hier ein ganz, ganz großer Konfliktherd. Wirtschaftliche Gemeinschaft ist einer der bewahrenden Ringe. Wie gefährdet ist eine solche Ehe, wenn dann ein Partner, bei dem ein großes Vakuum an dieser Stelle entstanden ist, eines Tages irgendeinen Menschen anderen Geschlechts kennenlernt, der diese wirtschaftliche Gemeinschaft garantiert, dann ist Alarmstufe Nummer 1 gegeben. Zweitens, zweiter bewahrender Ring, die leibliche Gemeinschaft. Genau da gibt es auch unheimlich viele große Spannungen. Der Mensch ist für die leibliche Gemeinschaft geschaffen, das sagt Gottes Wort eindeutig. Und darin soll auch Freude und Erfüllung gefunden werden und da ist absolut nichts Negatives dran. Das ist eine wunderbare Gabe Gottes, die Geschlechtlichkeit. Aber wie viel Verklemmungen gibt es auch hier? Wie viel Forderungen, die aneinander gestellt werden, die der andere nicht von ganzem Herzen mitvollziehen kann? Und wie isoliert wird manchmal diese sexuelle Gemeinschaft versucht zu leben, wenigstens von einem Ehepartner aus, ohne dass eine seelische Übereinstimmung im normalen Leben bei diesen Partnern da ist? Und dann muss man wirklich von einer seelischen Vergewaltigung am Ende eines Partners sprechen. Diese leibliche Gemeinschaft muss eingebettet sein in dieses Gesamtverhalten der Ehepartner zueinander, sonst kommt es zu Überforderungen, zu Enttäuschungen, dann kommt es zu großen Problemen, die sich auch leiblich auswirken können, die sich seelisch auswirken können. Und die Probleme könnte man jetzt beschreiben, stundenlang, die sich daraus ergeben. Leibliche Gemeinschaft ist wichtig, aber wo sie isoliert gesehen wird, ist die Katastrophe riesengroß. Es darf hier keine gefährliche Leere entstehen, die sich zu einem Bedürfnis anstauen könnte, das dann leicht zu einem Dammbruch führt. Darum hat Paulus etwa 1. Korinther 7 gesagt, kein Ehepartner entziehe sich ohne Einwilligung des anderen Ehepartners, sondern wir sind füreinander geschaffen, auch in unserer Leiblichkeit, aber nicht isoliert in unserer Leiblichkeit, sondern dazu gehört der erstgenannte Ring, die wirtschaftliche Gemeinschaft, dann die leibliche Gemeinschaft. Drittens, dazu gehört auch die seelische Gemeinschaft. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Was für ein Satz aus Epheser 5. Darüber müsste man eine Predigt für sich halten. Es geht gar nicht im Rahmen dieser beschränkten Zeit. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Und gemeinsam ordnet euch Christus unter. Und das alles passt wunderbar zusammen, wenn man keine Sätze aus dem Zusammenhang herausreißt und sie dem anderen an den Kopf knallt. Sondern wenn man das zusammen sieht, wird das wunderbar zusammenpassen und es wird zu einer seelischen Gemeinschaft kommen. Aber zur seelischen Gemeinschaft gehört ja nicht nur diese Gemeinschaft im Glauben, sondern dazu gehören all die anderen Dinge, dass auch nicht Gleichgültigkeit und Gleichklang und Gewohnheit und innere Verlassenheit und Öde und Einsamkeit diese seelische Gemeinschaft kaputt macht. Eine große Versuchung kommt dann nämlich auf den Ehepartner zu, der hier wieder in einer inneren Leere sich befindet, wenn mit einem Mal ein anderer da ist, der diese seelische Gemeinschaft bietet, die der Partner bisher einem nicht geboten hat. Und viele Ehen sind in höchster Gefährdung, ebenfalls in Alarmstufe Nummer 1. Darum ist es wichtig, sich die Liebe auch zu sagen. Möglichst nicht mit so großen Geschenken, die sind verdächtig. Kleine tun es doch auch schon. Und vielleicht versucht ihr einmal, immer zu überlegen, womit kann ich eine kleine Freude bereiten. Die kleinen Dinge sind oft viel wichtiger als die großen Dinge. Und betet um neue Liebe und bekennt Lieblosigkeit an dieser Stelle als Sünde, dass die seelische Gemeinschaft die Ehe wieder zusammenführt oder dass sie gesegnet bleibt. Dazu ein Beispiel. Gottes Ordnung für die Ehe ist doch immer eine Liebesordnung, auch an dieser Stelle. Und eine Frau berichtet Folgendes. Unterordnung, wie mich dieses Wort anwiderte. Und trotzdem, es stand da, schwarz auf weiß in der Bibel. Ich konnte es einfach nicht übergehen. Ich habe diese Ordnung Gottes für mein Leben akzeptiert. Und seitdem führe ich wirklich eine glückliche und harmonische Ehe. Früher war unsere Beziehung voller Konflikte und Probleme, ja chaotisch. Jetzt ist sie heil und schön. Erst seitdem ich Gottes Wort auch für die Ehe befolge, weiß ich, wie gut das für mein Leben ist. Ich habe begriffen, die Liebe verändert alles. Nicht nur mich, auch meinen Mann. Ich liebe meinen Mann und er liebt mich, so wie Gott es uns in seinem Wort für die Ehe gesagt hat. Und ich bin einfach glücklich. Weil auch der Mann begriffen hat, seine Frau lieben zu lernen. Das muss man lernen und damit wird man lebenslang nicht fertig. Man bleibt Lernender ein Leben lang, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Und die Anforderung für die Männer, finde ich, ist ungleich höher als die, die Frauen mitgegeben ist. An Christus das Vorbild zu nehmen und die Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde, wer könnte sagen, dass er da ausgelernt hätte? Das wird uns bis zur letzten Stunde unseres Lebens begleiten. Wollen wir nicht einsteigen, ganz neu in diesen Lernprozess? Der vierte Ring, ich will es kurz machen jetzt, ist die geistige Gemeinschaft. Davon sprach Gröger. Ehegatten sollten doch ihr Denken einander mitteilen. Sie sollten im Gespräch miteinander sein. Man nennt das ja heute Kommunikation. Und man sagt, der Kommunikationsfaden ist häufig abgerissen zwischen den Ehepartnern. Man läuft so nebeneinander her. Jeder denkt für sich, der andere weiß nicht, wie der andere denkt, wie er empfindet. Und da liegen ganz große Probleme, dass Eheleute ihre Einsichten, ihre Erfahrungen, ihre Gefühle einander nicht mitteilen, sondern jeder seinen Stiefel für sich lebt. Das ist schlimm, wenn der Mann abends nach Hause kommt und nie seiner Frau was aus dem Beruf erzählt und er das alles nur mit der Sekretärin bespricht. Und die versteht ihn dann auch und seine Frau, wo er vielleicht den Ansatz mal gemacht hat, etwas zu erzählen, die hat gesagt, sei mir bloß ruhig mit deinem Beruf, ich will nichts hören davon. Und das hat er zweimal versucht, hat eine Abfuhr gekriegt und jetzt erzählt er nichts mehr. Diese Ehe ist höchst gefährdet. Warum? Weil die Kommunikation mit einem anderen aufgenommen worden ist, als mit dem Ehegatten. Und vieles, was im Geist des Menschen begann, hat nachher im Fleisch geendet. Alle Sünden beginnen meist hier oben und dann rutschen sie ein Stockwerk tiefer. Wenn die geistige Gemeinschaft, der Austausch nicht mehr da ist, sind Ehen höchst gefährdet. Darum nehmt das Gespräch miteinander auf. Und wenn ich das sage, dann weiß ich, dass viele Eheleute allein das nicht mehr schaffen. Dass sie in einer solch verfahrenen Situation sich mittlerweile befinden und für eine gewisse Strecke erst einen Dritten brauchen, der ihnen hilft, die geistige Gemeinschaft wiederzufinden. Das geht nämlich meistens so, der eine will sich öffnen und dann kommt der andere, wumms, und dann hat's wieder mal geknallt. Dann zieht der andere sich ins Schneckenhaus zurück, dann sage ich auch nichts mehr. Und irgendwann versucht's der andere und dann kriegt er von dem eins drauf und alle Kommunikation ist gestorben. Mittlerweile gibt man es auf und sagt, hat doch keinen Zweck. Und diese Leute brauchen einen Dritten, der ihnen hilft, das wieder zu lernen, miteinander zu sprechen und auch auszuhalten, Unangenehmes auszusprechen und zu hören, wie der andere das sieht und empfindet. Ich mache euch Mut, wenn ihr hier Not habt, euch einen dritten Menschen eures Vertrauens zu suchen, damit er euch hilft, in Ruhe miteinander zu sprechen, damit jeder das sagen kann, was ihn bewegt, sonst ist die Ehe höchst gefährdet. Und das Letzte und Fünfte ist die Glaubensgemeinschaft, der fünfte Ring. Und dazu gehört auch die gemeinsame Andacht zwischen den Eheleuten, dass sie als gläubige Christen die Bibel miteinander lesen, wenigstens einmal am Tag, und miteinander gemeinsam das Angesicht Gottes im Gebet suchen und ihr Herz ausschütten vor Gott. Dass sie ihn loben und preisen, dass sie aber auch bitten und klagen und alles, was im Herzen ist, Gott sagen dürfen. Da werden neue Anfänge gefunden. Da bekommt man die Kraft, einander zu vergeben und nicht mehr nachzutragen und miteinander neu anzufangen. Und dazu will ich heute Mut machen. Wenn es in einem seelsorglichen Gespräch erstmal um eine grundsätzliche Bereinigung der Schuld in der Vergangenheit geht, bei beiden Ehepartnern, das ist wichtig. Dann geht es aber im zweiten Schritt auch um den neuen Aufbau der Gemeinschaft. Und der muss gelernt werden und manchmal auch über längere Zeit in mühsamen und doch lohnenden kleinen Schritten. Wer glaubt, dass durch seine Hinkehr zu Jesus Christus in jedem Fall eine verfahrene Ehe von einem Augenblick auf den anderen ganz neu wäre auf allen Gebieten. Die wenigsten erleben das. Das muss man sehr realistisch sehen, weil es eingeschliffene Lebenshaltungen aus der Vergangenheit gibt, die in das neue Leben des Christseins mit hineingenommen werden. Und was sich so tief eingeprägt hat, ist in vielen Fällen nicht über Nacht weg. Sondern der Herr Jesus will uns helfen, biblisches Verhalten kennenzulernen, zu trainieren, könnte ich auch sagen, und einzuüben. Und dazu will er uns Mut machen. Das zu lernen, seine Schüler, seine Jünger zu sein, auch als Mann und Frau in der Ehe und die biblischen Maßstäbe ganz neu geschenkt zu bekommen, vielleicht sie eine Strecke mit einem Dritten gemeinsam einzuüben, dazu will uns Gott Mut machen. Und ich behaupte, es gibt, wenn beide Ehepartner von Herzen solch einen Neuanfang wollen, keine hoffnungslosen Fälle für Jesus. Ich weiß, dass es sehr schwierige Situationen gibt. Und ich weiß, dass man nicht alles über einen Leisten schlagen darf. Ich weiß, dass man sehr individuell in der Seelsorge vorgehen muss. Und ich sage das mit einem wehen Herzen, wenn man viele Dinge sieht und kennenlernt und hört. Und doch weiß ich, wie viele total verfahrene Situationen Schritt um Schritt nach genereller Bereinigung, aber dann doch neu geworden sind, in beharrlichem Bemühen in der Kraft des Heiligen Geistes, wo Jesus die Herrschaft gewann. Und dazu will ich Mut machen an diesem Tag. Dazu bedarf es sehr häufig des persönlichen seelsorglichen Gespräches. Und dazu will ich auch herzlich einladen. Und alles soll dahin münden nach dem Willen des Herrn Jesus, dass wir ganz neu sehen lernen, die Ehe ist eine wunderbare Gabe Gottes. Und dass Ehen dann so zusammenwachsen, dass sie zusammenbleiben wollen, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille für uns. Sein Name sei hochgelobt und gepriesen. Amen.